Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen guten Abend.
Mehr als 2000 Ziele attackiert, mindestens 20 iranische Schiffe angegriffen oder versenkt. So lautet nach 5 Tagen Krieg im Nahen Osten die Bilanz der US-Regierung, die sich siegesgewiss gibt. Siegesgewiss in einem Krieg, der kaum zu überschauen ist und dessen Folgen kaum einzuschätzen sind. Die NATO hat eine Rakete abgefangen, die in Richtung des türkischen Luftraums unterwegs war. Frankreich und Großbritannien haben angekündigt, Schiffe ins Kampfgebiet zu senden. Und die Kämpfe zwischen Israel und dem Libanon spitzen sich zu. Schwerwiegende Ereignisse, die mehr oder weniger zur gleichen Zeit passieren. Bernd Niebrügge gibt so gut wie möglich Überblick.
Es ist eine erfolgreiche Angriffswelle gegen das Mullah-Regime, so berichten es die israelisch-amerikanischen Militärs auch heute. Doch für viele Iraner bedeutet sie Opfer, Zerstörung oder die Flucht mit dem letzten Hab und Gut. Die meisten fürchten sich, öffentlich über den Krieg zu sprechen, Farideh aber nicht. Jedes Geräusch, jede Rakete, jedes Kampfflugzeug, jedes Drohnengeräusch fühlt sich an wie ein Fluch, wie ein Unheil, das über uns hereingebrochen ist. Wie viele andere Menschen hier in Teheran kann die 43-jährige Mediengestalterin ihre Angst kaum ertragen, will ihre Heimat aber nicht verlassen. Vielleicht ist die Angst vor Vertreibung und Zerstörung größer als die vor dem Tod. Die Angst vor dem, was wir in Gaza, Palästina, Syrien, Libanon, Afghanistan, Irak, also in all diesen Ländern schon gesehen haben. Seit Kriegsbeginn wollen USA und Israel mehr als 3.500 Ziele im Iran angegriffen haben. Dabei seien iranische Luftabwehrsysteme, hunderte Abschussvorrichtungen für ballistische Raketen, Drohnen und Kommandozentralen getroffen worden. Wir versenken auch die Marine, die gesamte Marine. Bislang haben wir 17 iranische Schiffe zerstört, darunter das einsatzfähigste iranische U-Boot, das nun ein Loch an einer Seite hat. Seit Jahrzehnten hat das Regime die internationale Schifffahrt schikaniert. Heute ist kein einziges iranisches Schiff mehr im arabischen Golf, der Straße von Hormuz oder im Golf von Oman unterwegs. Vor der Südküste Sri Lankas hat zudem ein U-Boot der USA mit einem Torpedo ein iranisches Kriegsschiff versenkt. Dabei sollen mehr als 80 Besatzungsmitglieder getötet worden sein. In der iranischen Stadt Qom wurde gestern ein Gebäude des sogenannten Expertenrates bombardiert. Dieses Gremium von Geistlichen soll den Nachfolger des getöteten Ayatollah Khamenei wählen. Ob es hier tagte, ist ungewiss. Als Favorit gilt der Sohn des getöteten obersten Führers, Mojtaba Khamenei. Er gilt als Hardliner und soll die Unterstützung der Revolutionsgarden haben. Der Iran griff auch heute Ziele in den benachbarten Golfstaaten an. Bilder aus Kuwait sollen den Abschuss einer iranischen Drohne zeigen. Mit Empörung reagieren NATO und Ankara auf eine in Richtung Türkei abgefeuerte iranische Rakete. Diese konnte aber von NATO-Einheiten abgefangen werden. Hier die Wrackteile der Flugabwehrrakete. Die Kämpfe zwischen Israel und der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon weiten sich aus. Israelisches Militär ist heute vom Grenzgebiet aus weiter in den Süden des Libanon vorgedrungen. Eine Pufferzone soll geschaffen werden. Die Bewohner wurden aufgefordert, die Region zu verlassen. Rund 60.000 Libanesen sind inzwischen in die Hauptstadt Beirut geflüchtet, obwohl Israel auch hier die Hisbollah attackiert. Mehr als 70 Menschen sollen bei den Kämpfen im Libanon bereits getötet worden sein. Der Kampf gegen das Mullah-Regime im Iran ist längst ein regionaler Konflikt geworden. Farideh aus Teheran richtet einen Wunsch an all die, die Krieg befürworten. Ich wünschte, ihr wäret hier. Ihr würdet diese Angst und diesen Stress aushalten. Ihr wäret um das Leben eurer Liebsten besorgt und würdet begreifen, dass Krieg kein Geschenk und keine Hilfe ist. Viele Iraner befürworten das Ende des iranischen Regimes, aber blicken mit Sorgen auf die kommenden Wochen.
Wir wollen einordnen und sprechen dazu mit dem Nahost-Experten Daniel Gerlach. Guten Abend.
Ja, guten Abend nach Hamburg.
Gucken wir zunächst auf die inneriranischen Entwicklungen, Herr Gerlach. Mojtaba Khamenei, der Sohn des getöteten obersten Führers, soll der Nachfolger werden. Wer ist das und was bedeutet das?
Mojtaba Khamenei ist wirklich einer aus dem Innersten des Sicherheitsapparats. Er ist nicht nur ein Kleriker, sondern er ist jemand, der viel militärische Erfahrung hat, der als Teenager sogar im Golfkrieg gegen Irak schon im Einsatz war. Er gilt als gut vernetzt bei der Revolutionsgarde und als jemand, der auch beteiligt war an der Niederschlagung der Protestbewegung in Iran. Deswegen ist er insbesondere sehr, sehr unbeliebt bei großen Teilen der Bevölkerung, verhasst. Er gilt auch als jemand, der eine Schattenwirtschaft betreibt und erhebliches Vermögen angehäuft hat. Nun darf man eine Sache nicht vergessen. Der Mann wird nicht nur als Nachfolger seines Vaters gehandelt, sondern er hat nicht nur seinen Vater, seine Mutter, seine Frau und möglicherweise auch ein Kind verloren bei dem israelischen Angriff am vergangenen Wochenende. Und man kann sich vorstellen, was für eine Einstellung dieser Mensch jetzt hat und welche Bereitschaft zum Kompromiss.
Sie haben gerade die Revolutionsgarde angesprochen. Es gilt, die so mächtigen, auch wirtschaftlich mächtigen Revolutionsgarden zu besiegen. Wäre ein Regime Change, also ein Machtwechsel ohne Bodentruppen, überhaupt machbar?
Das ist unklar und ich kann mir eigentlich kein Szenario vorstellen, wie das aussehen soll. Also entweder mit Bodentruppen oder aber mit bewaffneten Milizen vor Ort. Und selbst das wäre eher unwahrscheinlich. Und man hat den Eindruck, dass während die Amerikaner sich vor allem mit den militärischen Zielen in Iran beschäftigen und dabei auch der Revolutionsgarde, die Israelis arbeitsteilig auch die politischen Ziele angreifen und verhindern wollen, dass irgendein anderer Kleriker die Macht übernimmt. Und es ist davon auszugehen, dass wenn Mojtaba Khamenei diesen Posten bekommen sollte, also ernannt werden sollte zum Revolutionsführer bzw. zum obersten Rechtsgelehrten, dass er dann auch sehr bald getötet würde. Mhm. Derzeit sieht es auch so aus, als würden die Amerikaner insbesondere im Westen des Landes daran arbeiten, bewaffnete Milizen aufzubauen, die dann, wenn nicht das Regime stürzen, so doch in erheblichen Stress bringen können.
Mhm. Ja, es gibt das Gerücht, die Kurden könnten aus dem Irak heraus und mit amerikanischer Unterstützung mithelfen, im Iran das Regime zu stürzen. Wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht?
Es hat erheblichen amerikanischen Druck gegeben auf kurdische Parteiführer im Nordirak, und zwar solche, die eigentlich gute Beziehungen zu Iran hatten, das zuzulassen. Zuzulassen, dass oppositionelle Milizen, Parteimilizen von Gruppen, die von der Islamischen Republik lange marginalisiert bekämpft und verdrängt wurden, einrücken zu lassen. Und wenn man sich anschaut, dass die Amerikaner in den letzten Tagen, eigentlich seit Beginn, insbesondere in dieser Westregion des Landes, in den kurdischen Gebieten, sehr stark bombardiert haben und Ziele der Revolutionsgarde und der iranischen Streitkräfte angegriffen haben, dann könnte es tatsächlich sein, dass man den Weg für einen solchen Vormarsch vorbereitet. Das würde Iran extrem fragmentieren, denn dann hätten wir tatsächlich so eine Bürgerkriegssituation. Und es ist auch interessant, dass diese kurdischen Gruppen das akzeptieren, denn die Kurden wurden immer wieder in der Geschichte des Nahen Ostens seit Jahrhunderten von verschiedenen Mächten dafür benutzt, Druck auf andere Mächte auszuüben. Und bis auf eine einzige Ausnahme hat das für die Kurden selber keine Erfolge gezeitigt.
Mhm. Wie groß ist denn die Gefahr, dass der Iran in ethnische Gruppen zerfällt, zersplittert wie Irak?
Ja, Entschuldigung, ich hatte gerade eine kurze Tonunterbrechung. Aber in der Tat war es so, im Norden des Irak, da gibt es ein verhältnismäßig erfolgreiches Autonomieprojekt von kurdischen Kräften. Als die Kurden dort ein Referendum abgehalten haben, um unabhängig zu werden, da hatten sie gleich alle ihre Nachbarn gegen sich und die Region wollte das verhindern. Und insbesondere die Türkei hat überhaupt kein Interesse, dass es ein kurdisches Unabhängigkeitsprojekt gibt in Iran. Und Iran ist ein Nationalstaat, der große Angst davor hat, vor solchen Fliehkräften, die natürlich in solchen Krisensituationen sehr real werden.
Mhm. Jetzt hoffen wir, mit dem Ton klappt es wieder, Herr Gerlach. Der Iran hat möglicherweise absichtlich auch die Türkei beschossen, also ein NATO-Mitglied. Gleichzeitig entsenden Großbritannien und Frankreich Kriegsschiffe in die Region. Wie groß ist das Risiko, dass die NATO in diesen Konflikt reingezogen wird?
Es hat ja schon vorher Angriffe gegeben, bei denen zum Beispiel auch ein französisches Hauptquartier in der Golfregion, ein französisches Marinequartier in Brand gesetzt wurde. Die türkische Seite hat versucht, diesen Angriff ziemlich herunterzuspielen. Man hat zwar gesagt, man hat diese Rakete abgefangen, aber man möchte insbesondere als Türkei nicht in diesen Krieg hineingezogen werden, weil insbesondere aufgrund der Situation im Westen Irans und der Kurden die Türken überhaupt kein Interesse haben, hier auch noch Konfliktpartei oder Kriegspartei zu werden. Es hat auch früher mal solche Situationen gegeben, dass, das nannte man dann versehentlich, ein Flugzeug abgeschossen wurde, beispielsweise im Syrien-Konflikt. Da wurde auch nicht der Bündnisfall ausgerufen. Aber natürlich ist die Gefahr real und für Iran, für die iranische Führung, kommt es jetzt darauf auch nicht mehr an. Die iranische Führung hat die reißt alle Brücken ab und schießt in alle Richtungen. Das ist das Programm, was man abzieht und vor dem man auch gewarnt hat, wenn wir angegriffen werden, dann schießen wir in alle Richtungen ohne Rücksicht auf Verluste inklusive der eigenen.
Sagt Nahostexperte Daniel Gerlach und wir danken für Ihre Zeit. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Mit Kampfdrohnen aus dem Iran haben Sie auch in der Ukraine schon leidvolle Erfahrungen. Russland hat massenweise Shahed-Drohnen vom Iran gekauft. Die sind recht günstig, kosten Schätzungen zufolge wenige 10.000 US-Dollar. Eine Abwehrrakete für so eine Drohne kostet mindestens 1 Million. Die Strategie? So viele Drohnen einsetzen, dass ganze Schwärme selbst das beste, teuerste Abwehrsystem in die Knie zwingen. Die ukrainische Armee hat Methoden entwickelt, auf die Schwärme von Billigdrohnen zu reagieren, ohne Milliarden zu verfeuern. Methoden, die jetzt auch gegen den Iran helfen könnten. Am Abend sagte der ukrainische Präsident Selenskyj, dass nicht nur Großbritannien, sondern auch die USA um Hilfe bei der Drohnenabwehr gebeten hätten. Tobias Dammers.
Erst am Boden wird die Dimension der gefürchteten iranisch-russischen Drohne deutlich. 3,5 Meter breit, so groß wie ein kleines Auto. Mit solchen Shahed-Drohnen greift der Iran aktuell Ziele im Nahen Osten an, wie das US-Konsulat in Dubai oder eine britische Militärbasis auf Zypern. Diese Drohne ist in Kiew aufgestellt, denn auch Russland setzt genau solche Drohnen bei seinen nächtlichen Angriffen auf ukrainische Städte ein, oft Hunderte gleichzeitig. Ursprünglich waren sie gräulich weiß, dann wurden sie schwarz lackiert, damit man sie schwerer erkennt. Sie sind fast alle identisch. Anatoli Chrapchinski ist Reserveoffizier der ukrainischen Luftwaffe. Er sagt, kein anderes Land hat so viel Erfahrung in der Abwehr iranisch-russischer Drohnen wie die Ukraine. Und das Know-how könnte aktuell auch im Nahen Osten helfen. Wenn beispielsweise die britische Militärbasis mit der in der Ukraine vorhandenen elektronischen Kampfführung ausgestattet wäre, würden die Shaheds sie nicht direkt treffen, die Drohnen könnten abgelenkt oder ganz gestört werden. Das heißt, elektronische Frequenzstörungen, eigene Abfangdrohnen am Himmel und mobile Abschussteams am Boden. In der Ukraine sind viele Drohnenabwehrmethoden im Einsatz, Wissen aus dem Kriegsalltag, auf das nun auch der britische Premier Starmer setzt. Wir werden Experten aus der Ukraine mit unseren eigenen zusammenbringen, um den Partnern am Golf dabei zu helfen, iranische Angriffsdrohnen abzuschießen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat grundsätzlich angeboten zu helfen und Erfahrungen zu teilen. Man bereite Optionen vor. Es ist klar, warum jetzt so viele Anfragen an die Ukraine gehen. Wie auch immer. Eine Zusammenarbeit zum Schutz unserer Partner geht nur, wenn unsere eigenen Kapazitäten hier nicht eingeschränkt werden. Personal in den Nahen Osten zu entsenden, so Selenskyj, sei auch nur möglich, wenn die Golfstaaten Russland zu einer Waffenruhe bewegen würden. Danach sieht es in der Ukraine aber derzeit nicht aus. Auch heute Nacht hat es wieder Angriffe auf das Land gegeben, unter anderem mit 149 Drohnen, berichtet das ukrainische Militär.
Der Krieg in der Ukraine im Nahen Osten ist nicht nur in den Nachrichten allgegenwärtig. Die Folgen des Krieges im Nahen Osten spüren wir hier in Deutschland längst im Portemonnaie. Wir müssen mehr Geld beim Tanken ausgeben, womöglich demnächst auch beim Heizung aufdrehen und eventuell auch beim Einkauf im Supermarkt. Keiner weiß so richtig, wie sich die Dinge entwickeln. Bemerkenswert ist dabei aber, wie unterschiedlich hierzulande die Bewertung der aktuellen Lage ausfällt. Während die einen in Politik und Wirtschaft dringend zu Notfallplänen raten und vor einer Verdopplung der Inflation warnen, sehen andere im Moment eher wenig Handlungsbedarf. Philipp Kunschner.
Es ist ein trüber Ausblick für die Verbraucher in Deutschland. Der Krieg im Iran verunsichert die Märkte. Preise für Öl und Gas steigen. Und hier auf der Handwerksmesse in München fragen sich Aussteller aus der Energiebranche, wie reagieren Kunden? Setzen sie nun verstärkt auf Solar- oder Wärmepumpe?
Der Iran-Konflikt ist auf jeden Fall ein treibender Faktor für uns. Also der bringt uns natürlich jetzt hier reges Interesse auf der Messe.
Wir befinden uns da meiner Ansicht nach gerade in einem Plot. Also auf der einen Seite steigende Energiekosten.
Aber natürlich kann es auch den Nachteil haben, dass die Leute erstmal schauen, dass sie ihr Geld bei sich behalten.
Denn hier werden sie schon zur Kasse gebeten. Spritpreise steigen sprunghaft an. Hier in Leipzig kratzt der Liter Diesel heute an der 2-Euro-Marke. Kunden tanken trotzdem.
Weil meine Lampe schon in Rot war. Deswegen, sonst hätte ich bei den Preisen nicht getankt.
Ein Grund für die steigenden Öl- und Spritpreise. Der Iran blockiert die Straße von Hormus, ein Nadelöhr für globale Öltransporte. Seit Samstag stauen sich hier Schiffe mit gravierenden Auswirkungen auf die Wirtschaft. Heute auch Thema im Bundestag.
Iran muss die Blockade in der Straße von Hormus aufheben und freie Schifffahrt ermöglichen, um verheerende Folgen für den internationalen Handelsverkehr abzuwenden.
Die Linke fordert unter anderem einen Energiepreisdeckel und kritisiert, die Bundesregierung stelle sich schützend vor die Wirtschaft und nicht vor die Verbraucher.
Sie tut nichts gegen die steigenden Preise. Der Krieg treibt schon jetzt die Kosten an der Zapfsäule und schon jetzt beim Heizen an. Die Energiekonzerne erhöhen die Preise in der Erwartung eines Ölschocks.
Die AfD spricht sich für mehr Kohlekraftwerke und die Rückkehr zur Kernenergie aus, sieht unter anderem im Gasembargo gegen Russland verfehlte Energiepolitik.
Es braucht ein Ende der wertegeleiteten Energiepolitik, die günstige Quellen und zuverlässige Lieferanten ausschließt und eine sofortige Aussetzung der CO2-Steuer.
Viele Forderungen. Wie also reagieren? Zurück auf der Handwerksmesse in München bleibt Energieministerin Reiche am Morgen zurückhaltend. Bislang hat sie lediglich die Taskforce aus vergangenen Energiekrisen wieder einberufen.
Wir müssen beobachten, wie lange die Kriegshandlungen andauern und werden dann mit Krisenmechanismen, die wir selbstverständlich in unserem Portfolio haben und ziehen könnten, reagieren. Dazu ist aber jetzt kein Anlass.
Heißt vorerst auch keine Spritpreisbremse. Die stehe nicht auf der Agenda, so Reiche. Und bleibt damit bei Tankkunden aktuell nur ein Wunschtraum.
Das wäre nicht schlecht, wenn sie das machen würden. Also ja, würde ich mich freuen.
Je länger der Krieg im Nahen Osten noch dauert, desto mehr könnten auch die Sprit- und Energiepreise weiter steigen. Und damit auch der Druck auf die Bundesregierung.
Tja, was kommt da möglicherweise auf unsere Geldbeutel zu? Vertiefen wir das mit Markus Gürne aus der ARD-Finanzredaktion. Markus, schauen wir erstmal in den Supermarkt. Wie viel teurer könnte es dort an der Kasse werden?
Ja, was wir jetzt alle merken, das ist nur die erste Runde, nämlich an der Zapfsäule beim Tanken. Die nächste Runde kommt dann in ein paar Monaten, zum Beispiel eben bei Lebensmitteln, deren Preise werden bei einigen Produkten sicher steigen. Und das liegt daran, dass neben Energiekosten für die Produktion von Lebensmitteln auch die Transportkosten steigen. Beides zusammen macht deutlich mehr als die Hälfte einer Kostenrechnung aus. Und je länger der Krieg anhält, umso höher werden auch diese Kosten werden, vor allen Dingen bei importierten Waren. Mhm.
Der Ölpreis ist stark gestiegen und an der Tankstelle haben wir das ja sofort gemerkt, obwohl das Benzin ja noch zu einem günstigeren Preis eingekauft wurde. Wie kann das sein, dass man so schnell mehr zahlen muss und wie lange bleibt das so?
Da ist ja bereits schon längst eine Debatte im Gang, wie schnell das tatsächlich so geht. Ja, diese Ölkonzerne sind schnell, wenn es darum geht, die Preise an der Zapfsäule bei so einer Lage zu erhöhen. Und sie verweisen immer und auch dieses Mal wieder darauf, dass sie durch die erhöhten Rohölpreise ja jetzt auch teurer einkaufen müssen. Interessant ist aber eben nur, beim Senken der Preise, da dauert das Gefühl doch schon immer etwas länger. Allerdings, das muss man auch sagen, Auswertungen zeigen auch, dass zumindest ein Teil der Preiserhöhungen, das ist auch der aktuellen Marktlage geschuldet und entsprechend bereinigt, also im Preis enthalten. In Krisenzeiten laufen Debatten dieser Art dann auch immer etwas hitziger als sonst.
Wenn überall die Kosten steigen, kannst du dir fürs gleiche Geld weniger kaufen oder anders, die Inflation steigt. Was bedeutet das für die Hoffnung auf einen Wirtschaftsaufschwung?
Ja, wenn die Energiepreise weiter steigen, dann treiben sie die Inflation und in Deutschland ganz besonders, weil wir viel Energie importieren müssen. Und diese höheren Preise für Energie, die treffen die Menschen und eben auch die Wirtschaften. Je länger dieser Krieg dauert, desto höher die Preise auch für Energie sind, umso mehr wird sich dann die Europäische Zentralbank tatsächlich auch die Frage stellen müssen, ob sie die Leitzinsen anhebt. Das würde Kredite aber verteuern und Investitionen hemmen und diesen zarten Aufschwung, der für dieses Jahr erhofft wurde, noch weiter in die Ferne rücken lassen. Diese Lage ist ein ganz klassisches Dilemma, wie auch übrigens schon früher bei Ölpreisschocks. Es wäre unter dem Strich in jeder Hinsicht am allerbesten, die Lage würde sich zügig entspannen. Mhm.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Markus Görne aus der ARD-Finanzredaktion. Herzlichen Dank.
Ja.
Ja, so viele Unwägbarkeiten, so viele Abhängigkeiten. Da stellt sich automatisch die Frage, wie wir uns wirtschaftlich in Europa unabhängiger machen könnten von anderen, auch um so wieder wettbewerbsfähiger zu werden. Eine Antwort: Buy European, mehr europäisch kaufen. Den Weg gehen die USA, China oder Kanada in ihren eigenen Ländern längst. Sie bevorzugen und schützen heimische Unternehmen. Jetzt also Europe first. Heute hat die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag vorgestellt, der genau in diese Richtung geht. Christian Feld.
Seit Dezember läuft in Salzgitter die Produktion. PowerCo heißt die Batterietochter von VW. Es ist eine zentrale Technologie für die E-Mobilität. Bisher dominiert von Herstellern in Asien, oft aus China. Solche strategischen Industriebereiche will die EU-Kommission stärken mit einem Gesetz, das die Abhängigkeit Europas verringern soll. Wir müssen unsere strategischen Sektoren in Europa unterstützen. Ohne eine starke industrielle Basis kein europäisches soziales Modell, keine Klimatransformation und auch keine strategische Unabhängigkeit. Wie genau? Ein Beispiel: Locken Regierungen mit staatlichen Förderprämien zum Kauf von E-Autos, dann sollen möglichst Unternehmen und Zulieferer aus Europa profitieren. Immer dann, wenn europäisches Geld eingesetzt wird durch staatliche Aufträge oder Förderprogramme, soll für einen größeren Anteil der Produkte gelten, Made in Europe. Das EU-Gesetz gilt nur für ausgewählte Bereiche, zum Beispiel E-Autos, Photovoltaikanlagen oder Baustoffe wie Zement. Allerdings, und jetzt wird es verwirrend, das Kriterium hergestellt in Europa können auch Produkte aus Südkorea oder Kanada erfüllen, wenn diese Länder europäische Hersteller im Gegenzug exakt gleich behandeln. Wir schließen allerdings die aus, die sich nicht an die Regeln halten oder ein Risiko darstellen für unsere wirtschaftliche Sicherheit. Kritik von den Grünen. Gutes Vorhaben, aber die Arbeitsplätze sollten doch eigentlich in Europa entstehen.
Wenn das jetzt so weit gefasst ist, dass die halbe Welt Teil von Made in Europe ist, dass die USA Teil davon ist, dass die Türkei, dass Mexiko Teil davon ist, dann funktioniert dieses Gesetz nicht mehr, dann wird es zum Papiertiger.
Und nochmal wird es kompliziert, die EU-Vorgaben bei öffentlichen Bauaufträgen. Zement soll anteilig CO2-arm sein und Made in Europe. Die Kritik, was für Zement gilt, müsse doch auch für Stahl gelten.
Ausgerechnet beim Stahl lassen sie Made in Europe weg. Das heißt, es gibt keinen sicheren Absatzmarkt für grünen Stahl, wenn er in Europa produziert wird. Das heißt, es wird nicht investiert werden in grünen Stahl. Und das wird Arbeitsplätze kosten, das ist katastrophal.
Auch bei Wirtschaftsverbänden heißt es im Prinzip alles eine gute Idee. Aber
das größte Risiko sind die zusätzlichen bürokratischen Hürden für Unternehmen, um sich an einem Vergabeverfahren überhaupt zu beteiligen, um all diese Anforderungen an Nachweisen, an Ursprungskennzeichnungen etc. überhaupt erstmal zu erfüllen.
Die Präsentation des EU-Industriekommissars war zuletzt mehrfach verschoben worden. Und das Projekt Made in Europe bleibt umstritten. Jetzt übernehmen EU-Parlament und Mitgliedstaaten.
Und hier jetzt erstmal weitere Nachrichten von diesem Mittwoch mit dir, Susanne.
Ins Gremium der Wirtschaftsweisen soll der österreichische Ökonom Gabriel Felbermayr berufen werden. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Felbermayr folgt damit auf Ulrike Malmendier, deren Vertrag nach einer Amtszeit nicht verlängert wurde. Derzeit leitet Felbermayr das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung. Davor war er Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. In Brandenburg hat das neue Regierungsbündnis aus SPD und CDU seinen Koalitionsvertrag vorgestellt. Zuvor war ein Bündnis aus SPD und BSW zerbrochen. Die beiden Landesvorsitzenden Woidke und Rethmann kündigten einen harten Sparkurs an, weil im Haushalt 6 Milliarden Euro fehlten. Als größte Aufgabe nannten sie, Demokratie und Freiheit vor Extremisten zu schützen. Die Bundesregierung hat 2 weitere Evakuierungsflüge für deutsche Touristen angekündigt, die im Nahen Osten festsitzen. Außenminister Wadephohl sagte, morgen und am Freitag werde jeweils ein Charterflug aus der omanischen Hauptstadt Maskat nach Frankfurt gehen. Einige der Passagiere würden mit Bussen aus Dubai nach Maskat gebracht. Ein erster Flug geht heute Nacht. Vorrang hätten Schwangere und Kranke. Der Kinderpsychiater und Bestsellerautor Michael Winterhoff ist zu einer Bewährungsstrafe von 9 Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Bonn sprach ihn der Körperverletzung schuldig, aber nicht, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, der gefährlichen Körperverletzung. In dem Prozess ging es um Jugendliche, denen Winterhoff Beruhigungsmittel gegeben hatte, ohne die Eltern über die Nebenwirkungen aufzuklären. Die Intendantin der Berlinale, Trisha Tuttle, bleibt im Amt. Das bestätigte Kulturstaatsminister Weimer nach einer weiteren Sitzung des Aufsichtsrates. Ihr wird aber ein beratendes Forum zur Seite gestellt. Außerdem kündigte Weimer an, dass ein Verhaltenskodex ausgearbeitet werden soll, der dann für alle Kultureinrichtungen des Bundes gilt. Bei der Berlinale hatten Äußerungen zum Nahostkonflikt einen Eklat ausgelöst. ARD und ZDF haben bekannt gegeben, wie sie die Vorgaben der Bundesländer im Reformstaatsvertrag erfüllen wollen. Sie bündeln ihre Angebote und stellen 3 Sender ein. ARD Alpha, One und Tagesschau 24 werden zum Jahresende abgeschaltet. Die Kanäle Neo und Info werden vom nächsten Jahr an gemeinsam geführt, so wie jetzt schon Phoenix, aus dem ein gemeinsames Informationsangebot wird. Der Schriftsteller Peter Schneider ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Er war in den 1960er Jahren einer der Wortführer der Studentenbewegung in Berlin. Das Scheitern dieser Revolte verarbeitete er 1973 in der Erzählung Lenz. In den 80er Jahren schrieb er das Drehbuch zum Film Der Mann auf der Mauer mit Marius Müller-Westernhagen. In der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen das Nachholspiel gegen den Hamburger SV 1:0 gewonnen. Das Tor schoss Christian Kofane, der als Ersatz für den verletzten Torjäger Patrick Schick spielte. Soweit die Kurznachrichten. Jetzt geht es weiter mit Jessie.
Dankeschön, Susanne. Ja, liebe Zuschauer, so eine Schrankwand ist ja nicht einfach nur ein Möbelstück mit Ablagefläche. Sie ist vielen Menschen ein Gegenüber, ein täglicher Begleiter durch Kaffeekränzchen und Fernsehabende. Sie beherbergt persönliche Schätze und präsentiert Familienfotos. Kurzum, die Schrankwand gehört dazu, manchmal ein Leben lang. Aber es kommt der Tag, an dem sie ausgedient hat und ihr Job als Lebensbegleiter getan ist. Dann muss sie gehen, Platz machen für neue Möbel, neue Geschichten, neue Menschen. Entrümpler tun dann das, was getan werden muss. Und mittendrin in Otterberg in der Pfalz hat Lucretia Garter eine Frau begleitet, die als Entrümplerin vor allem eines nicht sein darf: gefühlsduselig.
Lucien Bernhard räumt gern fremde Leben auf.
Lukas, ja? Kannst du bitte die Mülltüten mitbringen?
Ihr Auftrag heute: ein komplett eingerichtetes Haus entrümpeln. Die Bewohnerin ist überraschend gestorben. Jetzt muss fast alles raus.
Das ist natürlich der Teil, der auch Spaß macht. Man kann alles kurz und klein schlagen.
Die 25-Jährige hat auf der Baustelle, so nennt sie es, den Überblick. Sie sagt ihren Mitarbeitern, was sie mitnehmen sollen, was im Haus bleibt, was auf die Deponie kommt.
Die Bücher, was passiert damit?
Die Bücher kommen alle weg, also es sind keine aktuellen Romane, da hat niemand mehr Interesse. Wir haben zwar auch schon ein paar Büchereien abgefragt, ob die vielleicht noch was haben wollen, aber die sind alle überfüllt. Also Bücher kommen dann meistens in die Tonne.
Bei den Entrümpelungen kommt Lucien Bernhard oft sehr nah an das Leben von Menschen heran, ohne ihnen jemals begegnet zu sein.
Ist natürlich schon irgendwo befremdlich, aber wir sind eine Firma, wir machen unsere Arbeit. Es ist zwar manchmal schon irgendwie interessant, wer hier gelebt hat. Hier sieht man, die Person ist viel gereist. Und wir haben aber da nicht diese emotionale Nähe wie dann die Besitzer. Deswegen werden wir ja auch oft gerufen, weil das eben die Leute das nicht mehr übers Herz bekommen.
In diesem Fall haben die Tochter und der Schwiegersohn der verstorbenen Frau Lucien Bernhard kurzfristig engagiert. Dass die Entrümplerin vieles, was sie hier rausholt, weiterverkauft, ist Teil des Vertrags.
Wir haben schon im Vorfeld, sind wir hier wirklich überall durch jedes Zimmer mehrfach durchgegangen und haben überlegt, was behalten wir, was kommt weg, was wird verkauft.
Jetzt geht's aber erst einmal auf die Deponie, denn bei den meisten Entrümpelungen fliegt der größte Teil der Dinge schlicht und ergreifend in den Müll. Lucien Bernhards Mitarbeiter sind Stammkunden auf dem Wertstoffhof.
Ab und zu ist es traurig, muss man sagen, aber ein neutraler Blick drauf zu bewahren ist einfach wichtig, weil Sentimentalität bringt da jetzt auch nichts.
Nach 8 Stunden ist das Haus leergeräumt. Auftrag abgeschlossen. Lucien Bernhard macht sich auf den Weg in ihr Lager. Vor 2 Jahren hat sie sich selbstständig gemacht. Da war sie 23 Jahre alt. Ihr Bürojob im Fliesenhandel war ihr zu langweilig.
Ja, ganz klassisch gestartet mit dem anderen Kleintransporter. Bisschen Werkzeug, das man halt selbst hatte. Und in der Zeitung inseriert und dann den ersten Kunden dadurch gewonnen. Ich möchte auf jeden Fall das Ganze noch ausbauen. Wir sind dran, auch mit hier lokalen Firmen zusammenzuarbeiten und möchte auch auf jeden Fall ein guter Arbeitgeber sein.
Das Geschäft läuft gut. Inzwischen hat sie 9 Angestellte. Herzstück der Firma, das Lager. Hier kommt alles hin, was die Entrümplerin aus den Häusern mitnimmt.
Ich habe nicht gezählt, wie viele Dinge wir hier haben. Deutlich zu viel, aber ich sag mal, das ist ja eher so ein Umschlagsplatz und wo sich immer sehr viel verändert.
Bernhard verkauft die Sachen weiter auf Flohmärkten, im Internet oder gibt sie an Sozialkaufhäuser ab.
Es wird auf jeden Fall zu viel konsumiert, neu gekauft und dann irgendwo landet es auf dem Dachboden oder im Keller und meistens brauchen wir es dann nicht mehr.
So wie diese Sachen. All das hat die Entrümplerin allein in den vergangenen Wochen aus den Häusern geholt. Lucien Bernhard freut sich immer, wenn ein Gegenstand noch ein zweites Leben bekommt.
Tja, und genauso wie die Dinge noch ein zweites Leben bekommen können, hat die Sonne heute auch noch vielleicht eine zweite Chance verdient, Claudia? Kommt sie die?
Ja, Jessie, eigentlich ist sie im Moment wie eine Katze, also die hat 7 Leben, weil mehr oder weniger die nächsten 7 Tage bleibt es noch bei recht viel Sonnenschein, wenn auch nicht ganz so wolkenlos wie heute. Heute wirklich kaum eine Wolke, so ein bisschen Staub war schon in der Luft, Neuss 19 Grad, weiter runter bis nach Frankreich, oft wolkenloser Himmel und wenn wir jetzt mal ein Stück weiter nach Süden gucken, hier Spanien, zum einen dichtere Wolkenfelder und dieses gräulich-bräunliche hier, das ist Sahara-Staub und den bekommen auch wir so ab Freitag und Samstag ab. Samstag dann mit Wolken, Freitag, weil die Sonne so milchig durchscheint. Und dementsprechend waren auch heute die Temperaturen nämlich deutlich verhaltener. Bilbao noch 22 Grad, aber Barcelona beispielsweise nur 17 Grad, weil es eben viele Wolken gab. Das, was jetzt wärmt, ist eben einfach die Sonne. Bei uns in der Nacht natürlich keine Sonne, aber viele Sterne, die es zu sehen gibt. Denn es ist oft sternklein. In der zweiten Nachthälfte bildet sich Nebel, insbesondere in den Mittelgebirgen, aber vor allen Dingen auch die Donau entlang Bodensee Richtung Main und Neckar wie in den vergangenen Nächten auch. Morgen tagsüber löst sich dieser Nebel rasch auf und dann wird es wieder überall sehr sonnig. In der Nacht große Temperaturunterschiede. Rund 8 Grad werden es am Rhein sein, um die minus 8 Grad an der Neiße. Insgesamt, weil es sternenklar ist und weil es keinen Wind gibt, kühlt es sich doch oft noch in den leichten Minusbereich ab. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von verbreitet 11 bis 20 Grad den Rhein entlang. Da, wo sich der Nebel den ganzen Tag hält, um die 9 Grad. Die nächsten Tage bringen viel Sonnenschein. Das heißt, zum einen am Freitag erstmal sonnig, dann kommen so ein paar hohe Wolken, also Schleierwolken. Das wird dann auch dieser Sahara-Staub sein. Von Westen herein zuvor Höchstwerte von 16 bis 20 Grad. Samstag insgesamt ein paar mehr Wolkenfelder. Temperaturen aber bleiben hoch. Auch da haben wir es immer noch mit 16 bis 20 Grad zu tun. Und so geht es am Sonntag auch weiter.
Das merke ich mir als Wetterweisheit des Tages. Die Sonne ist wie eine Katze. Dankeschön, Claudia. So, und wir machen Feierabend und übergeben an Sandra Maischberger, die natürlich mit ihren Gästen wartet.
Ja, und jederzeit aktuell informiert sind Sie auf tagesschau.de und mit der Tagesschau-App.
Wir sehen uns dann morgen wieder und wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.
Tschüss.